Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Wenn du verlierst, hat immer einer Schuld, also ein anderer.
Also wirklich viel mehr möchte ich zur Schiedsrichterleistung nicht sagen.
Das ist natürlich am einfachsten. Das werden wir uns ab Freitag auch wieder anhören dürfen. Der Schiedsrichter war schuld, Martin-Maria Schwarz. Welche Rolle werden die Schiedsrichter bei der EM dieses Jahr spielen?
Ich wüsste nicht, dass sie eine andere Rolle spielen als die letzten Jahre und Jahrzehnte auch. Die Schiedsrichterposition, die Schiedsrichterfunktion ist ungefähr gleich geblieben. Also natürlich sind da Stars geboren worden. Das ist das Neue so der letzten 20 Jahre, dass man viele Schiedsrichter mit Namen kennt. Oder jetzt auch wieder nicht mehr. Nachdem Colina zurückgetreten war, war der prominenteste Schiedsrichter des Weltfußballs weg. Aber dass die Schiedsrichter jetzt hier unter einem anderen Licht stehen als in den Turnieren zuvor, sehe ich nicht.
Martin-Maria Schwarz hat gerade das Feature Der Schiri ist Luft rausgebracht, ein Hörbuch. Wir zwei sind heute Abend im Studio. Das haben nämlich unsere Chefs zugelassen.
Schiedsrichter Fehlentscheidung, fertig.
Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Martin-Maria Schwarz ist da. Das hier ist keine, so hört man es besser, ist keine gelbe oder rote Karte, sondern das ist deine Dreierauswahl. Du darfst dich für eine Aktivität entscheiden. Hi, hier sind drei Vorschläge, schreibt meine Redakteurin Julia, für Aktivitäten mit Martin-Maria Schwarz. Erstens, Wettbewerb im Ball hochhalten gegen mich. Hast du da eine Chance?
Ball hochhalten, da muss ich fast sagen, da bin
Frage,
ich...
Frage, welcher Ball? Wahrscheinlich Fußball, meinst du?
Ja, genau, mit Sicherheit meinst du den Fußball. Ich erinnere mich an einen Satz von Berti Vogt. Ich kann nicht dreimal den Ball hintereinander hochhalten, aber ich bin Fußball-Weltmeister. Das sagte er 1974. Irgendwie ist mir der Satz sehr vertraut. Hm. Bin auch ein guter Verteidiger, aber so im Ball jonglieren würde ich, glaube ich, wahrscheinlich gegen dich den kürzeren ziehen.
Ja, ich weiß es nicht. Also mit ein bisschen Übung, weil ich bin ja Techniker. Ne? Das, Verteidiger wäre so deine Position?
Verteidiger und Gestalter von hinten raus. Früher nannte man das Libero. Heute muss man, glaube ich, da, sagt man vielleicht eher Sechser. Vielleicht,
ja, Spielaufbauer.
Ja, ist schon eher so an die Sechs gebunden, ja. Es sei denn, man ist Mats Hummels. Ja.
Du strickst aber keine Brille im Gegensatz zu mir. Ich muss dann Kontaktlinsen tragen, wenn ich wieder aufs Feld gehe.
Das sei dir gegönnt.
Ja. Zweitens wäre eine andere Möglichkeit Weinwanderung durch den Rheingau.
Da würde ich gewinnen.
Das musst du erklären.
Nun gut, der Rheingau ist halt eben meine Heimatweinregion. Er ist halt eben von Frankfurt gerade mal 45 Kilometer entfernt. Und da ich halt mit dem Wein eine sehr starke innige Beziehung pflege, kenne ich mich dort sehr gut aus.
Dem Roten oder dem Weißen?
Also im Rheingau ist es absolut der Weiße, wie in vielen Teilen Deutschlands überhaupt. Also dem roten Rheingauer traue ich bis heute nicht, auch wenn er im Weltganzen große und sehr gute Noten bekommt. Aber es ist nicht mein Rotwein. Mein Rotwein ist der Burgundische, mein Weißwein auf jeden Fall natürlich. Der Riesling aus dem Rheingau, da ist er schon noch immer.
Ja, ich glaube, da hätte ich keine Chance gegen. Dritte Variante wäre ein Fußballspiel zwischen zwei C-Jugendmannschaften. Pfeifen. Oh, U15, Sven macht den Assistenten, steht hier. Du kannst selbst pfeifen.
Ich würde es gerne mal ausprobieren, muss ich sagen. Ich habe es noch nie gemacht, außerhalb vielleicht mal bei Privat, also sagen wir mal bei Schoppenfußballturnieren, wie man das bei uns im Hessenland sagt. Mich würde das wirklich mal interessieren, diese Macht zu haben.
Es muss
schön sein. Ich habe mal mit einem Schiedsrichter des Hessischen Fußballverbands gesprochen und habe ihm genau diese Frage gestellt: Was macht dir Spaß am Spiel? Und er hat gesagt, es ist halt einfach diese Ordnungsgewalt, die du hast. Du bist derjenige, der ein Spiel mitgestaltet und du kannst es halt eben zu einem guten oder einem schlechten Ende führen und das muss den Kick geben. Ich kann mir das gut vorstellen, ich kann das nachvollziehen.
Du hast keine Angst davor, dass wenn er falsch pfeift, dass dann, also auch im Amateurbereich ist das ja so, dass es durchaus Stress gibt.
Ich würde jetzt keine Angst haben davor, dass ich falsch pfeife, weil erstmal gilt der Pfiff. Schluss aus, fertig. Darüber kann man dann später diskutieren, ob der richtig war oder nicht. Aber das ist es ja. Es müssen dir alle Spieler folgen. Und wenn sie nicht folgen, hast du immer noch eine Sanktion mehr. Kannst ja auch Spieler vom Platz stellen.
Ja, die Macht. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen dem Wettbewerb im Ball hochhalten, der Weinwanderung durch den Rheingau oder das Spielpfeifen, wofür würdest du dich entscheiden?
Ich würde dann doch die Weinwanderung nehmen.
Martin-Maria Schwarz mit Wein heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Martin-Maria Schwarz ist zu Gast. Am kommenden Freitag beginnt die Europameisterschaft. Du hast gerade im Hörverlag das Feature veröffentlicht, Der Schiri ist Luft. Was wird der schwierigste Job für die Schiris?
Der schwierigste Job für die Schiris, was wird er werden? Naja, es gibt ja neue Regeln. Neue Regeln, die es den Schiedsrichtern nicht einfach machen. Nicht einfacher als vorher auch. Da wurde jetzt zum Beispiel die sogenannte Dreifachbestrafung abgeschafft.
Das ist das mit dieses Jahres. Notbremse, Elfmeter, rote Karte und Spielsperre.
Und Spielsperre, genau. Es ist also jetzt nicht mehr zwingend geboten, bei einem Foul im Strafraum die rote Karte zu ziehen. Das heißt, die Verantwortung wird dem Schiedsrichter übergeben. Er muss jetzt entscheiden, war das ein böses Foul, ein hartes Foul, ein vielleicht finales Foul, ja, das also wirklich einen Platzverweis nach sich zieht, oder war es ein harmloser Rempler und die Torchance gering, dann wird er wahrscheinlich dann gelb ziehen können. Auf jeden Fall hat er jetzt eine Entscheidungsvarianz mehr, die es ihm aber nicht unbedingt einfacher macht, das zu tun. Das ist das eine. Das andere, da bin ich überhaupt sehr gespannt, wie wird das mit dem Handspiel weitergehen?
Wieso?
Das Handspiel ist in den letzten 5 Jahren, sagen wir mal 5 bis 10 Jahren in Deutschland zur kniffligsten Entscheidung herangewachsen. Noch vor dem Abseits. Wir haben ja heute jedes Wochenende, solange halt eben Bundesliga, zweite Liga etc. läuft, jedes Wochenende in den letzten Jahren erbitterte Diskussionen in den einschlägigen Foren, aber auch in den einschlägigen Sendungen gehabt. War das angeschossene Hand? War das angelegte Hand? War das absichtliche Hand? Ist die Hand zum Ball oder Ball zur Hand
genau,
gekommen?
Genau, die Richtung sozusagen. Genau. Oder ist das eine natürliche Bewegung, wenn er fällt?
Ist es eine natürliche
Hand, ja, so
Handbewegung? Genau, all diese Dinge. Ich habe mir mal sagen lassen, das ist nur in Deutschland so zu einem großen Streitthema geworden. In England wäre das kein Problem, das glaube ich nicht. Als das Spiel war vom FC Augsburg in Liverpool, da gab es nämlich eine solche strittige Szene, wo auch im Stadion in Liverpool alle Hand gebrüllt haben und der Schiedsrichter hat diesem Gebrülle nicht gefolgt. Da habe ich gemerkt, das Thema ist das gleiche und die Diskussionen werden wahrscheinlich genauso erbittert sein. Und da bin ich am neugierigsten drauf, wie das sich entwickeln wird, wenn es mal wieder zu solchen Szenen kommt, wo man nicht so genau weiß, ja, ist die Hand zum Ball oder ist der Ball an die Hand gesprungen, ja, war die Hand ausgestreckt, war die Hand angelehnt und so weiter und so weiter. Also ich glaube, diese kniffligen Situationen, die in Deutschland, in der Bundesliga in den letzten 5 bis 10 Jahren hochgekocht sind, die werden auch sich bei der Europameisterschaft, glaube ich, als dieselben kniffligen Situationen erweisen. Natürlich der Klassiker Abseits bleibt natürlich ein Problem immer. Ja, wenn man mal mit Schiedsrichtern spricht, und das habe ich ja auf dieser CD halt eben mit meinem Kollegen Christian Beermann halt eben auch drin, ja, dass da 2 Schiedsrichter reden und der eine sagt sehr zu Recht, dieses Gerede von im Zweifel für den angreifenden Spieler, wenn die Frage war, gleiche Höhe, nicht gleiche Höhe, war er schon einen Schritt vor dem Verteidiger, das ist für einen Schiedsrichter nicht zu sehen. Mhm. Ja, das ist für einen Schiedsrichter in der Schnelligkeit des Geschehens auf dem Platz überhaupt nicht mit in Erwägung zu ziehen. Er muss pfeifen oder nicht pfeifen und das innerhalb von Sekunden.
Und da findet keine Abwägung mehr statt im Sinne von, ah, es war so, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, jetzt überlege ich nochmal.
Da findet keine Abwägung statt, das geht nicht, das sagen die auch, unisono. Genauso wie die alte Frage, ja, war der Spieler beim Moment der Ballabgabe halt eben vor dem letzten Verteidiger, war es also abseits oder nicht? Da sagt auch Thomas Frank, Schiedsrichterbeobachter aus Hannover, zu Recht, das menschliche Auge ist dafür eigentlich nicht gemacht. Über einen Raum von 40 Metern Breite, sowohl den passgebenden Spieler als auch den Stürmer, jetzt in diesem Fall vorne, im Auge zu behalten.
Ja, du musst es ja gleichzeitig wahrnehmen.
Das musst du gleichzeitig wahrnehmen. Vielleicht geht das auch noch mit Gehör, dachte ich mir, dass man schon hört, wenn ein Ball getroffen wird, wenn er etwas schärfer gespielt wird. Ich denke mir aber, dass auch in diesen Fällen, es bleibt unendlich schwierig und ich wundere mich, wie oft Schiedsrichter plus Schiedsrichterassistenten richtig liegen.
Hat das zu mehr Wohlwollen bei dir geführt, dich damit jetzt so ein bisschen intensiver nochmal beschäftigt zu haben?
Zu mehr Wohlwollen den Schiedsrichtern gegenüber? Ich habe schon immer großes Wohlwollen den Schiedsrichtern gegenüber, weil ich glaube, ein bisschen Reflexion, dafür braucht es vielleicht mal gerade 5 Minuten und da weiß man, welche komplexe Arbeit hier ein Schiedsrichter zu leisten hat. Natürlich habe ich jetzt durch die Beschäftigung mit dem aktuellen Regelwerk und seinen ständigen Veränderungen noch mehr entdeckt, worauf ein Schiedsrichter alles achten muss. Also insofern ist meine Hochachtung nur gestiegen. Hochachtung war aber von vornherein schon immer da.
Jetzt haben wir Torkamera zum ersten Mal. Mhm. Das ist unstrittig. Ne? Das wird eher helfen als nicht helfen.
Natürlich wird das helfen. Das ist unstrittig. Die Torkamera war ja schon eingesetzt bei der WM 2014. Das hat sich auch... Es gab keinen Problemfall damals. Ja, aber man hat halt eben an den 2 Stellen, wo es mal eingeblendet wurde, dann gesehen, das ist exakt, das ist präzise. Und das wird natürlich den Schiedsrichtern helfen. Ich bin mal gespannt, wie weit diese Kamera als Beweismittel in ihrem Einzugsgebiet noch weiter ausgedehnt wird.
Wie meinst du das?
Naja, es kann ja auch sein, dass bei einer Situation wie zum Beispiel beim Pokal-Halbfinale Bayern gegen Bremen, als Arturo Vidal definitiv eine Schwalbe macht, mhm, ja, dass in solchen Fällen, wo der Schiedsrichter es manchmal auch nicht sehen kann, ist das Schwalbe gewesen, war da doch noch vielleicht das Knie dazwischen des Verteidigers, dass da vielleicht dann auch irgendwann mal nach der Videotechnik gerufen wird und dann kommt es nur noch auf den Zeitrahmen an, innerhalb dem das erkennbar wird, dass dann halt eben auch es dann heißt, Moment mal, piep, 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 nein, war kein Foul, war eine Schwalbe. Und dass der Schiedsrichter dann auch nicht mehr die Hoheit über diese Situation hat, kann passieren.
Wie ist das eigentlich mit der, also damals glaube ich vor der WM, da gab es diese Debatte um Neymar 2014, mhm, eben dieses relativ bösartige Foul, er konnte dann, mhm, nicht weiterspielen. Und da hatte vorher die FIFA damals so eine Art, Wie war das? Die hatte eine Anweisung rausgegeben. Hilf mir doch mal eben.
Ja, ich helfe dir. Ja. Also, es war so. Es ist bis heute nicht klar gesichert, ob wirklich eine offizielle Anweisung herausgegeben wurde. Aber im Umkehrschluss, bei Sichtung der Spiele, auch beim Live-Sehen, war schnell klar, diese Schiedsrichter müssen eine Direktive haben, die lautet Spielfluss. Lass das Spiel laufen. Pfeife nicht zu pingelig, lass vieles durchgehen, damit das Spiel dynamisch bleibt und natürlich für die Zuschauer schön und attraktiv und immer im Schwung. Das ist das eine. Ob das nun dazu geführt hat, dass Neymar so hart verletzt wurde, wie es dann halt eben geschehen ist, dass er kein Halbfinale spielen konnte, ist die Frage. Aber sagen wir mal so, richtig ist natürlich die Beobachtung, dass es lange gebraucht hat, bis Fouls gepfiffen worden sind. In dem Fall wurde gepfiffen, dass die Verletzung so schwer ist, das wusste in dem Moment keiner. Es sah auch im ersten Moment nicht so aus. Aber dass natürlich für die Verteidiger der Eindruck entsteht, ich kann mir viel erlauben. Ich glaube, das ist schon eine schlüssige Sicht der Dinge. Und das kann einfach nur auf, ja, sagen wir mal, auf informellem Weg, so vielleicht Vereinigungen vor dem Spiel, Schiedsrichtern, die FIFA ist jetzt zuständig und sagt dann, lass mal das Spiel laufen. Was sich noch interessanterweise bei 2014 geändert hatte, ohne dass man dafür eine Regel brauchte, war der Laufweg der Schiedsrichter. Ich habe mir mal das von einem Profi erklären lassen. Es gilt eigentlich bis heute der diagonale Laufweg. Das wird man immer sehen, dass ein Schiedsrichter diagonal über den Platz läuft. Das heißt, er wird am Strafraum angekommen, immer seitlich stehen zum Geschehen. Plötzlich bei dieser WM war öfter, das entdecken Schiedsrichter sehr schnell, der Schiedsrichter mittig, stand mittig und sehr nah an den Spielern, sehr nah am Ball dran. Daraus resultiert, das ist die These zumindest eines mir vertrauten Schiedsrichters, dass hier so eine Anweisung war wie näher am Ball stehen geht vor Einsicht in die Dinge. Je weiter ein Schiedsrichter vom Ball entfernt steht, umso besser hat er die Totale. Ja. Und da hätte er zum Beispiel im Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien sehen können, dass sich Fred wirklich fallen gelassen hat. Von der Seite hätte er Seitenansicht gehabt, aber er stand mehr oder weniger frontal sehr nahe am Ball und konnte das nicht so gut entdecken.
Aber welchen Vorteil hat das, wenn du nah dran stehst? Du hörst, dass sie dich beschimpfen oder also was ist der Vorteil davon?
Anscheinend hat das vielleicht eine dramaturgische Wirkung, ja, dass der Schiedsrichter irgendwie, vielleicht fördert das auch seine Glaubwürdigkeit.
Ist mehr zu sehen in den Fernsehbildern.
Ja, genau. Oder man denkt dann, ach, der Schiedsrichter ist so nah dran am Geschehen, das sieht besser aus, ist eine Vermutung, ist eine These, ist eine Hypothese. Aber dass da was dran ist, dass der Schiedsrichter seine Laufwege geändert hat, zumindest bei dieser WM, das ist schon richtig.
Hast du eine Ahnung, was die UEFA jetzt vorher irgendwie, gibt es da Gerüchte über irgendwelche Direktiven, Vorgaben, was auch immer?
Ich habe nichts gehört von Gerüchten. Ich denke mal, dass aber auch das Turnier 2014, das die Weltmeisterschaft dazu beigetragen haben müsste, dass dieses Laufen lassen, lass das Spiel mal laufen, pfeif nicht jedes kleine Foul sofort ab. Ich glaube, dass das wieder rückgängig gemacht wird, wäre jetzt meine Vermutung. Ja. Ansonsten kann ich dir es nicht sagen. Ich weiß nur, dass es Regeländerungen gibt, von denen weiß im Moment noch kein Mensch, weil die überhaupt noch nicht richtig kommuniziert worden sind. Man muss dann schon so ein bisschen forschen. Dann entdeckt man, aha, der Anstoß, der muss nicht mehr zwingend nach vorne gespielt werden. Es gibt eine Regelung, eine neue Regel des IFAB, die ist im März beschlossen worden, ab 1. Juni gültig, nach der der anstoßende Spieler den Ball auch direkt in seine eigenen Reihen zu seinem hintersten Verteidiger spielen kann. Aha, sagte ich mir, ist überhaupt nicht im Gespräch.
Stimmt.
Es kann sein, dass das jetzt tatsächlich dann auch gleich umgesetzt wird. Dann werden alle staunen. Aha, wieso, was macht denn der für einen Anstoß? Es wäre aber regelkonform. Oder, das ist die Variante, man lässt das mal so das Gewohnte laufen, um jetzt hier nicht unnötige Diskussionen zu entfachen. Aber das sind so Dinge, die geschehen mehr oder weniger in den Hinterzimmern und es fehlt die Publikation. Ja, das finde ich sehr erstaunlich. Genauso ist auch eine Regeländerung vorgenommen worden beim Strafstoß, also
wieso?
Bei unserem guten Elfmeter. Das ist ein Hin und Her, das ist eine Pendelbewegung seit 10, 20 Jahren. Muss der Schütze durchlaufen und den Ball in einem Zug spielen? Oder kann er einmal abstoppen, so wie es Thomas Müller in den letzten Jahren sehr gerne gemacht hat, dass er einmal irgendwie kurz zögert? Das war bis jetzt erlaubt und das soll nach diesen neuen Regeln tatsächlich ab dem 1. Juni wieder nicht erlaubt sein. Das heißt, ein Schütze muss durchlaufen.
Martin Maria Schwarz hat gerade das Feature veröffentlicht, der Schiri ist Luft, und hat auch ein bisschen für uns reingeguckt, was denn die neuen Regeln sind, die auch zur Europameisterschaft schon gelten. Schön, dass du heute Abend da bist.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Martin Maria Schwarz ist da. Du hast mit einem Kollegen gerade zusammen im Hörverlag das Feature der Schiri ist Luft rausgebracht. Bist Fußballfan? Kannst du sowas sagen, wie wenn man historisch auf die Schiedsrichter guckt? Haben die von Anfang an diese sehr prominente Rolle gehabt? Wenn wir amateurmäßig spielen, einigen wir uns ja manchmal auch darauf, es ist jetzt faul oder nicht faul. War das nicht ursprünglich der Geist?
Ist lustig, wenn man mal sich mit der Geschichte der Fußballregeln beschäftigt, dann wird man also feststellen, aha, 1863 entsteht das erste Regelwerk des Fußballs in England. Und es dauert dann 28 Jahre bis ins Jahr 1891, bis tatsächlich der Schiedsrichter erstmals offiziell vorgesehen ist als Leiter des Spiels.
Vorher ging ohne.
Vorher ging anscheinend ohne. Dann guckt man nochmal weiter, warum ging es denn ohne? Und dann stellt man fest, aha, ja klar, erstmal oder der Fußball wurde populär eigentlich an den Privatschulen in England. Das heißt, es waren ja Söhne begüterter Familie, wahrscheinlich sehr, sehr wohlerzogen, und so galt es also als verpönt, zum Beispiel ein Foulspiel zu begehen. Mhm. Und wenn es doch geschehen sollte, dann wurde sich gütlich geeinigt. Dann einigten sich die beiden Spielführer auf ja den jeweiligen auf die jeweilige
Duell
Sanktion
mit Pistolen.
Ja, genau. Ja. Auf die jeweilige Sanktion, wo du Duell mit Pistolen sagst, dann denke ich mir immer, wenn ich als ich mir den Strafstoß mal so angeschaut hat, wenn man das mal abstrahiert, wenn man sich mal ganz
ist genau weit, das eigentlich ist Duell mit Pistolen.
Es ist eigentlich ein Duell mit Pistolen oder es ist eine standesrechtliche Erschießung. Dieser Gedanke kam mir, weil einer hat die Kugel,
ja,
der
absolut.
Andere muss auf dem
ja, und versucht die noch zu fangen, die Kugel.
Und versucht die, das ist der einzige Unterschied, aber sonst hat das etwas exekutiert.
Ja, das stimmt. Ja, absolut.
Und als ich dann las, Kick of Death, so war die ursprüngliche Bezeichnung für den Strafstoß, dachte ich mir, das kommt mit Sicherheit aus dem Militärischen.
Ja, ist nicht weit weg.
Genau. Aber nochmal zurück zum Schiedsrichter, der kommt erst später dazu. Warum kommt er erst so in diesen 1890er Jahren? Haha, naja, weil der Fußball da erst so richtig professionalisiert wurde. Und es wurden immer mehr Regeln geschaffen, es wurde immer undurchsichtiger und hier musste dann eine Figur gekürt werden, die tatsächlich den Überblick hat, unabhängig. Mhm. So, das erklärt die Entstehung des Schiedsrichters, der am Anfang gar nicht vorgesehen war.
Gibt es, also ich habe immer so das Gefühl, das, was du am Anfang auch gesagt hast, das sind ja letztendlich arme Säue. Egal wie du machst es ja falsch. Also dieses Machtgefühl im Spiel, das kann ja sehr schön sein, aber sobald irgendwas eine Kleinigkeit weg ist, es gab mal diesen Film, bei der EM 2008 ist der gedreht worden, da hat man so den Funkverkehr mitgeschnitten, der Schiedsrichter.
Richtig,
da wird dieser Stressfaktor so unheimlich deutlich nochmal. Und selbst die leiden. Also wo ich mich immer frage, warum tun die sich das an? Haben die Schiedsrichter, die das mal erzählen können?
Also ich glaube aber, dass die in diesem Film auch gerade hervorgeht, ich habe mir das nur erzählen lassen, ich habe ihn selber nicht gesehen.
Howard Webb zum Beispiel spielt eine große Rolle.
Genau, Howard Webb spielt eine Rolle, aber der, ich zitiere jetzt mal meine Informanten, der hat auch durchblicken lassen, wie erwartungsfroh, wie glücklich, wie voller Spannung und Hochspannung und also einer freudvollen Spannung sie auf diese Einsätze warten und ganz enttäuscht sind, wenn sie nicht für ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale nominiert werden, da bricht eine Welt zusammen. Also ich glaube, es überwiegt halt eben dieser Kick, dieses Adrenalin, der überwiegt alles andere, was beim Fußball für einen Schiedsrichter eventuell unangenehm werden könnte.
Aber das heißt, selbst die nehmen das in Kauf, wir haben das auch bei die Radio Wissen hier ein paar Mal gehabt, im Amateurbereich wirklich bis hin zu wirklich Drohungen, Verletzungen, Sachbeschädigungen. Im Profibereich kennen wir das alle, wenn wir im Stadion sind, was die Schiedsrichter teilweise erleiden müssen. Das verpacken die dann irgendwie alle?
Das scheinen die zu verpacken. Es gab jetzt gerade jetzt in den letzten Jahren, ich erinnere mich an den Schiedsrichter Manuel Gräfe, der mal im Sportstudio einen Auftritt hatte und halt eben auch sich bitterlich beklagte über das, was halt eben an Anfeindungen mittlerweile natürlich auch durch das Netz halt eben zu ihnen drängt. Ja? Und dass er halt da auch bat, erstmal von oberer Seite oder von DFB-Seite, dass es hier einen besseren Schutz gibt, ja, und dass dringend dafür gesorgt werden muss, dass die Schiedsrichter halt eben auch besser dargestellt werden und halt eben auch gezeigt wird, dass das Menschen sind, ja. Und dass Fehler halt eben auch im Bereich halt menschlicher Schwächen liegen. Das ist
die könnten mit in diesen Respekt-Spot dann irgendwie mit eingebaut werden, wo man denkt, dafür machen sie Werbung. Und, aber ist das nicht,
was hilft.
Ja. Genau, ist das nicht auch, weil ich frage mich das immer, es gibt diese ganz berühmte Schwalbe, ich glaube, das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein, Andreas Möller gegen Karlsruhe, glaube ich. Eine Riesenschwalbe, irgendwie mit 2 Meter Abstand. Ja. Ich glaube, sein Argument hinterher war, weil bei Karlsruhe Winfried Schäfer noch Trainer war, wenn das ein anderer Trainer gewesen wäre, hätte ich diese Schwalbe nicht gemacht oder so. Also worauf ich hinaus will ist, wenn die Profis sich einigermaßen fair verhalten würden und das Gehampel nicht mitmachen würden, dann hätte der Schiedsrichter es doch ein Stück weit einfacher.
Tja.
Hier mal schön die Moraldebatte aufmachen.
Nee, die kann man ja durchaus aufmachen. Und wie der Fall des letzten Bundesligaspieltags gezeigt hat, beim Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, der Verteidiger Gebre Selassie bei einem Vorstoß in die Frankfurter Hälfte, das war ein Gerangel im Strafraum, und es sah so aus von Kameraperspektive, als hätte Gebre Selassie einen Frankfurter Spieler angeschossen und der wollte auch zuerst Eckball haben. Dann stürmten die Frankfurter Spieler auf diesen Gebre Selassie ein und tatsächlich, er hatte Einsicht und ging dann weg und signalisierte dem Schiedsrichter, nee, ich war als Letzter am Ball. Mhm. So, habe ich mir gedacht, wow, es stand 0-0. Das Spiel war völlig auf der Kippe. Es war nicht ein 4-0-Vorsprung für Bremen, wo dann Großherzigkeit immer leicht fällt. Nee, in dem Fall musste er sich überwinden. Und ich denke mal, sowas könnte natürlich auch zur Norm werden, ja, als Referenzverhalten, wenn man das mal richtig verpackt und auch richtig nach außen darstellt.
Würdigt.
Ansonsten gibt es ja selbst auch von Trainern her und von unabhängigen Offiziellen eigentlich immer einen großen Entschuldigungsrahmen für Spieler, wenn sie eine Sache nicht gleich zugeben, wie der Hannoveraner Spieler, ich weiß ja nicht mal, wie er geheißen hat, der dieses Handspiel gegen Köln machte und damit ein Spiel entschied. Und später war großes Kopfschütteln. Warum hat der nicht zugegeben, dass er den Ball mit dem Arm berührt hat? Und da kam erstaunlicherweise auch vom Trainer des 1. FC Köln volles Verständnis für den Spieler, dass er in dem Moment Adrenalin gesättigt gar nicht weiß, wohin der Kopf steht.
Das von außen immer leicht zu sagen.
Das von außen leicht zu sagen. In der Hitze des Gefechtes, ich kenne das aus meinem Spielverhalten, fällt es wahnsinnig schwer, etwas zuzugeben, was nicht offensichtlich ist.
Manchmal weiß man es ja vielleicht auch selbst nicht ganz sicher.
Also und man selbst ist auch nicht sicher. Ja. Man selbst ist auch nicht sicher. Genau.
Lass uns nochmal, du hast das am Anfang so ein bisschen angedeutet schon, lass uns ein paar Regeln nochmal klarziehen. Also du hast das mit dem Handspiel zum Beispiel gesagt. Mhm. Ne? Was ist denn die Regel dahinter? Also wie ist die Regel im Regelbuch, die sagt, das ist ein Handspiel, was dann von mir aus 11 Meter gibt?
Der kernigste Satz ist der, es muss ein absichtliches Handspiel vorliegen.
Aber das heißt, das ist so ein riesen Interpretationsspielraum.
Wahnsinniger Interpretationsspielraum. Was ist ein absichtliches Handspiel? Deswegen wird natürlich auch so hart diskutiert. Dann kamen halt
Was ist mit dieser Vergrößerung der Körperfläche?
Die Vergrößerung
der Körperfläche. In der Sportschau wird immer von der Vergrößerung
Wahnsinn,
der Körperfläche geredet.
Bis heute noch, bis zum Schluss in dieser Saison wurde immer von der Vergrößerung der Körperfläche. Es ist eines dieser Kuriosa, die es dann doch immer wieder gibt, infolge des Zusammenspiels zwischen Fußball und den Medien. Ja, natürlich haben sich alle Reporter auch mit stark Gedanken gemacht, wie können wir das irgendwie besser verkaufen, wann kann man das einem Publikum besser darstellen, das ist ein klares, absichtliches Handspiel oder das nicht. Und dann muss irgendwer, wer es war, man weiß es bis heute nicht. Ich habe auch mit verschiedenen Schiedsrichtern gesprochen, sie wissen es nicht, wer hier Urheber war. Die Vermutung liegt nahe, dass es halt eben im Fernsehen geprägt worden ist. Die Vergrößerung der Körperfläche, das heißt, wenn die Arme nach außen gefahren werden, ja. Natürlich wird dadurch die Körperfläche vergrößert, aber Das passiert auch,
wenn ich
falle.
Ja.
Oder wenn ich in Deckung gehe, weil ich sehe, ich kriege den Ball nicht mehr und der Verteidiger wird jetzt hier mit einem Schlag ja diesen Ball wegjagen, dann werde ich mich auch wohl schützen und vielleicht schützend auch meine Arme so in Richtung Kopf halten, gekreuzt und so weiter, dann ist das auch Vergrößerung der Körperfläche. Mhm. Es hilft auch
oder
nicht
beim Springen, ne? Die Frage,
oder beim Springen,
wie kannst du mit, also mit ganz angelegten Armen wirst du nicht springen können. Du musst irgendwo Schwung holen.
Unmöglich, ja. Und dann steht einfach dieser Begriff. Und man überlegt ja, was ist das denn jetzt und woher kommt er? Und dann fragt man und stellt sich heraus, also erstmal, ihn gibt's im Regelwerk nicht. Er ist da nicht drin, auch nicht in den Erläuterungen des DFB zu den jeweiligen Regeln. Es gibt ihn nicht. Es ist tatsächlich ein mediales Konstrukt, bei dem die Vermutung besteht, dass er trotzdem dann durchgesickert ist in den Schiedsrichterkopf oder in die Schiedsrichter, wie heißen jetzt wieder die in den DFB, also quasi diese Obmänner, die halt das Ganze beobachten. Und von dort her irgendwie wieder an andere Schiedsrichter weitergegeben worden ist. Und so hat sich etwas ja eingeschlichen, für das es im Regelwerk kein Analogon gibt.
Was ist mit diesen unnötigen Karten, wo ich mich immer frage, ist das so ein Adrenalinausstoß? Also jeder Spieler weiß zum Beispiel, dass er nach dem Tor der Trikot nie ausziehen darf. So, das kann ich vielleicht, wenn ich am 34. Spieltag in der 93. Minute ein entscheidendes Tor mache, sage ich, gut, die Karte nehme ich mit in die nächste Saison, die bleiben ja, glaube ich, ja. Dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber das weiß doch jeder Spieler, dass das irgendwie gelbe Karten gibt. Adrenalin trotzdem?
Alte Frage. Ich weiß es auch nicht. Es ist vermutlich Adrenalin. Anders kann man sich das nicht erklären. Oder es ist vielleicht auch irgendwie der gestiegene Marktwert eines Tores. Ja? Mhm. Also rein finanziell. Ja? Vielleicht bricht da so viel auf in einem Spieler, weil natürlich nimmt der Druck zu, ja, auf bestimmte Spielkonstellationen, auf bestimmte Spielpaarungen, dass wenn da jetzt hier einfach das Tor fällt, dann ist der Abstieg verhindert oder die Meisterschaft gesichert. Und das kann natürlich zu einer Entladung führen von Freude, die vielleicht wirklich 3 oder 4-mal so hoch ist wie vor 30, 40 Jahren. Ich weiß es nicht. Ist auch nur eine These von mir. Ansonsten gibt es keine vernünftige Erklärung.
Sixpack zeigen.
Ja, das ist so. Und das habe ich mir jetzt mal gedacht. Wenn man mal so sieht, bis in die 90er Jahre hinein, waren die Brüste der Männer, waren die Oberkörper, das waren wirklich Hänflinge, ja, das waren Hühnerbrüste. Ja, dann kommen sie irgendwann mal darauf, dass man also zwecks Steigerung der Athletik vielleicht doch mal in den Kraftraum geht, was ja viel Sinn macht. Und heute haben sie halt alle.
Die sind gut trainiert.
Die sind gut trainiert, das sieht gut aus, das kann man zeigen. Ja. Also vielleicht liegt es hieran, dass ein gewisses Selbstbewusstsein in der körperlichen Darstellung auch entstanden oder auch gestiegen ist, das mit dazu führt. Ich denke mal, sein Sammelsurium aus verschiedenen Aspekten und Kriterien, nur so kann man da vielleicht eine vernünftige Begründung dafür finden, dass jemand etwas tut, obwohl er weiß, dass er dafür bestraft wird.
Martin Maria Schwarz, heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, 1 Stunde Talk.
D-Radio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Preger.
D-Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Martin Maria Schwarz ist zu Gast. Lass uns einmal gucken, gibt es sowas wie die wichtigste Regeländerung in den letzten, von mir aus, 20 oder 30 Jahren?
Darauf kann man sich schnell einigen. Das ist die Rückpassregel, dass ein Torhüter den Ball, wenn er vom eigenen Verteidiger zugespielt wird, nicht mehr in die Hand aufnehmen kann. Das ist eine tolle Erfindung gewesen, hat anscheinend vorher, also bei der Einführung hat es tatsächlich Skepsis gegeben, ob das was bringt und so weiter. Heute weiß man, das hat den Fußball so unendlich viel schneller gemacht. Ja. Und die Torhüter? Ganz anderen Typ von Torhüter gefördert. Ja, wenn man sich mal überlegt, jetzt ist sie etwa 24 Jahre, ist die in Kraft, diese Torhüterregel. Am Anfang war das noch ungewohnt und man hat auch viele Torhüter gesehen, wie sie so ein bisschen rumstaxen. Aber mit der Zeit sind die immer ballgewandter geworden. Und so, dass man sie wirklich wie einen Verteidiger mit einbeziehen kann in das laufende Spiel. Das wird ja mit Manuel Neuer sehr, sehr gerne gemacht. Und Neuer gönnt sich ja auch auf den Spaß, dass er dann eine Rückgabe nochmal besonders kunstvoll annimmt oder mit der Hacke weitergibt. Gibt dann immer Hallo. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass die Torhüter halt wirklich zum Teil mit Feldspieler geworden sind. Ja, der 11. Feldspieler und tatsächlich heute, und das war ja auch damals die Entscheidung 2006 gegen Oliver Kahn bei der WM in Deutschland, die Begründung war, wir glauben, dass Jens Lehmann der bessere Spieler ist, der bessere Ballspieler ist.
Ja. Der hätte auch Ball hochhalten, mitspielen können.
Wahrscheinlich hätte er uns vielleicht uns beide geschlagen,
ja, auch,
aber bei der Weinwanderung immer noch nicht.
Ja. Ja. Wie ist das, du hast das vorhin mal angedeutet, Regeln A werden nicht besonders häufig überarbeitet. Wie funktioniert es überhaupt?
So, dafür gibt es das sogenannte IFAB, das International Football Association Board.
Englisch.
Englisch, ja. Britisch, muss man sagen.
Britisch natürlich.
Britisch. Ja, aber in dem Fall auch wirklich richtig, richtig britisch, weil dieses IFAB besteht jetzt in diesem Jahr 130 Jahre. Mhm. Wurde eingeführt, weil es da Gerangel gab in England über das richtige Regelwerk. Und dann, wenn zwei sich streiten, muss ein Dritter kommen, der sagt, ich zeige euch, wie man es macht. Und so kam das auch. Und zwar mit einem Vertreter des walisischen, des irischen, des schottischen und des englischen Fußballverbandes. Sehr, sehr clever. Dann kamen später noch vier Vertreter der FIFA hinzu. So, und die haben es geschafft, ja, eine unangefochtene Autorität zu sein in Sachen Regel. Aufstellen, Regeln ändern. Die treffen sich einmal im Jahr. Ich glaube, das ist immer im Februar, März. Und da wird diskutiert. Und es muss eine Dreiviertelmehrheit erzielt werden, bevor eine Regel verändert wird. Das ist auch eine Begründung oder ein Grund dafür, dass es immer sehr lange dauert.
Tendenziell konservatives Organ.
Genau, tendenziell konservatives Organ. Ich habe auch mal gedacht, und man hat immer auch geschimpft über diese Regelhüter, über die alten Herren da aus Großbritannien. Ich meine, warum sollen alte Herren nicht den Durchblick haben? Das fand ich etwas überzogen. Und zum Zweiten haben sie Gründe dafür, dass sie vorsichtig sind mit Regelveränderungen, weil Fußball weltweit gespielt wird. Das heißt, wenn ich hier in Europa vielleicht eine Notwendigkeit habe, eine Regel zu verändern, muss es nicht sein, dass es auch in muslimischen Staaten, islamischen Staaten passend ist. Sie müssen sehen, dass die Regel wirklich dann über die ganze Welt sich verbreiten kann, ohne dass es wirklich Probleme gibt. Ja, zum Beispiel dieses Trikot ausziehen. Mhm. Warum ist das jetzt eigentlich so eine harte Strafe oder
ja, in gewissen Kulturkreisen ist es einfach anstößig.
Es ist anstößig, genau. Ja. Und deswegen musste das sanktioniert werden, weil halt eben in muslimischen Ländern ist das wirklich anstößig. Das muss man respektieren, finde ich. Ja. Und deswegen wurde da eine Sanktion eingeführt. Hat auch lange gedauert, bis das kam. So richtig erst 2004, ja, dass halt eben das Trikot ausziehen dann mit einer gelben Karte belegt worden ist. Wie gesagt, hat lange gedauert, aber weil sie es auch so reiflich überlegen und halt eben gucken, was ist wirklich notwendig, wo müssen wir was tun und wo lassen wir es und wo warten wir ab und überlegen vielleicht im übernächsten Jahr nochmal drüber.
Das heißt, diese Dreifachbestrafung, das war jetzt eigentlich das, was sie dann gerade nochmal geändert haben.
So ist es, ja. Aber das hat Jahre gedauert.
Ja. Das ist ja lange in der Debatte schon.
Ach, ich weiß noch, wie Franz Beckenbauer, da war er nämlich ein Teil dieses International Football Association Board als FIFA-Mitglied und da hat er 2011, hat er das schon ins Spiel gebracht, ja, da stimmt was nicht und wir müssen das anders, wir müssen das weicher gestalten. Aber dann hat es nochmal fünf Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich in diesem Jahr, im März dieses Jahres, dann endgültig geändert worden ist.
Ja. Lass uns zum Schluss auf die EM gucken, die übermorgen beginnt. Wir haben 18 Schiedsrichter. Für Deutschland ist Felix Brüch aus München, glaube ich, mit an Bord. Das ist eine Auszeichnung für jemanden. Ne?
Natürlich.
Das ist sozusagen
ein Karrierehöhepunkt mit Sicherheit.
Ja. Als EM zu pfeifen.
Ja.
Ist das? Dann wird aber erst während des Turniers sozusagen, jeder kriegt so eine Grundmasse an Spielen innerhalb der Gruppenphase und dann wird natürlich nach und nach entschieden, welche Mannschaften kommen weiter, welche Nationalitäten der Schiedsrichter und wer hat uns auch gefallen.
Ja, so ist es. Also spätestens im Halbfinale darf da keiner mehr pfeifen. Von einer Nation, die noch vertreten ist halt eben im Turnier, ist ja klar, dass das dann halt eben aussortiert wird und deswegen ist es für deutsche Schiedsrichter immer ein bisschen eine Aussicht, die nicht so vielversprechend ist, dass sie noch am Ende dabei sein werden.
Was glaubst du, wie weit wird Felix Brüch kommen?
Gute Frage, genau. Umgekehrt gefragt. Ich kann das nicht sagen. Der Fußball hat mich gelehrt, demütig zu sein. Und mit Prognosen ist es so, sie werden so schnell über den Haufen geworfen. Deswegen, ich sehe halt immer nur, dass es immer dieselben Mannschaften sind, die in Frage kommen für einen Titel. Ich habe mal kurz überlegt, in diesem Jahr sehe ich da halt einfach die klassischen vier: Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland. Dann habe ich weiter überlegt, es gibt natürlich immer wieder die Geheimfavoriten. In diesem Fall ist es Belgien, auch England wird da gehandelt. Auch Österreich und die Slowakei haben starke Mannschaften. Aber letzten Endes schwer für die, sich durchzusetzen. Also, dass sie 6 oder 7 gute Spiele machen, das traut man ihnen dann doch nicht zu. Auf der anderen Seite habe ich mich wieder gefragt, wenn, dann ist es die Europameisterschaft, die bis jetzt am meisten Überraschungstitelträger hervorgebracht
Wieso?
Hat. 1976 die CSSR, stimmt. 1992 Dänemark, 2004 Griechenland. Ja, das gab es bei Weltmeisterschaften nicht.
Nee, da haben sich immer die großen...
Genau, die üblichen Verdächtigen durchgesetzt. Also, das gibt dann vielleicht doch wieder Hoffnung, dass mal wieder was Originelles passiert.
Ja, im Zweifelsfall will man ja eh, dass die Deutschen gewinnen. Eine Chance? Also Chance ja, aber...
Sie sind ein eingespieltes Team mit ein paar Problemen in der Abwehr. Das ist der eine
Ja, aber der
Vorteil.
Hummels ja jetzt auch bei Bayern spielt, das ist ja...
Ja, nee, die Probleme liegen eher auf der Außenverteidigerposition. Ja, aber Hummels ist sowohl bei Dortmund als auch bei Bayern München immer für einen Klops gut und deswegen auch in der Nationalmannschaft. Also das macht
ja, schaffen Sie den Titel oder schaffen Sie den nicht, wenn du nicht festlegen müsstest?
Sie schaffen es nicht.
Wo fliegen Sie raus?
Vielleicht erst durch eine Niederlage im Finale. Aber Sie kommen weit. Im Halbfinale sind sie mit Sicherheit dabei.
Martin Maria Schwarz war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Hat gerade das Feature veröffentlicht, der Schiri ist Luft. Je mehr, so ein bisschen, ne, je mehr man das glaubt, wenn man guckt, desto besser ist er ja eigentlich. Also natürlich ist er nicht Luft, aber wenn man so den Eindruck hat, er ist gar nicht da, ist ja eigentlich gut fürs Spiel.
Ja, das ist so eine gängige Floskel.
Oder? Ja, ich habe auch, du merkst so ein Zögern in mir auch.
Ja. Wobei, das widerspricht ja jetzt wieder dem, was ich am Anfang zitiert habe, so diesem Selbstverständnis von Schiedsrichter.
Macht und
ja, Macht oder
Gestaltung.
Oder Gestaltung, ja, oder Ordnung. Also ich glaube, dass Schiedsrichter es schon ganz gerne haben, wenn man merkt, dass sie das ganz toll geleitet haben. Natürlich sagt man immer, je weniger sich jemand über den Schiedsrichter äußert, umso besser war er. Ich meine, dass sich das ein bisschen geändert hat. Ich glaube, dass er heute viel aufmerksamer ist, also auch gerade von der Seite der Journalisten her, wenn ein Schiedsrichter das so gemacht hat, dann wird er viel mehr gelobt heute, ja, dass er das toll gemacht hat, dass er eine ganz große Leistung geboten hat, als früher, wenn man ihn nicht bemerkte. Das finde ich schon mal richtig. Aber nochmal zu dieser Floskel, der Schiedsrichter ist Luft. Ich hatte auch mal zwischenzeitlich gedacht, das stünde im Regelwerk. Das steht da auch nicht. Nein, weil das fand ich immer so, das war irgendwie so naheliegend. Ja, es passt. Ja.
So als Motto und Präambel, ja. Der Schiri ist Luft.
Ja, das hat sich immer darauf bezogen, wenn der Schiedsrichter einen Ball an den Oberschenkel bekommt.
Wird weitergespielt.
Dann wird weitergespielt. Also Schiedsrichter ist Luft, das Weiterspielen zu erklären. Aber nein, es steht im Regelwerk, der Schiedsrichter ist Bestandteil des Spiels. Und ich finde, das ist richtig. Und das sollten wir doppelt unterstreichen und die Schiedsrichter wirklich loben, rühmen und ehren.
Sagt Martin Maria Schwarz. Heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Übermorgen geht's los. Und die ganze Sendung könnt ihr nachhören bei uns auf der Seite dradiowissen.de. Wir verlinken inklusive Spielplan. Ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.